Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, ich hätte euch so viel zu sagen und so viel Zeit. Ich mache es jetzt etwa so. Ich träume, oder für alle, die nicht mehr so gut Deutsch können, I have a dream. Auch als 73-Jähriger habe ich noch Träume. Ich träume zum Beispiel davon, dass in unserer Gemeinde ein wirklicher Hunger nach Gottes Wort entsteht und groß wird und bleibt. Ich träume davon, dass das Wort Gottes ganz ins Zentrum rückt und nicht in irgendwelchen Gestellen langsam, aber sich verstaubt, real oder auch im übertragenen Sinn. Ich träume davon, dass die Mehrheit der Gottesdienstbesucher vorbereitet in den Gottesdienst kommt. Das heißt, dass sie in der Woche vorher für den Prediger gebetet haben, für die Moderation gebetet haben, für die Anbetungszeit gebetet haben und auch, dass die Technik funktioniert. Ich träume davon, dass die Mehrheit der regelmäßigen Gottesdienstbesucher sich Zeit genommen hat, den Predigttext zu lesen. Und ich träume auch davon, dass die Mehrheit der regelmäßigen Gottesdienstbesucher ihren Herzensboden gepflügt und geeggt haben, damit die Saat auf guten Boden fällt und nicht auf Trampelpfade, Steine, Felsengrund und Unterdornen. Das Herz muss Gott auftun. Und das geschieht am besten, wenn ich demütig, wir haben das am letzten Sonntag gehört, vor ihn trete und sage, Herr Jesus, ich bitte dich, dass mein Herz empfänglich ist für das Wort heute. Was bestimmt deinen Alltag? Das Wort Gottes oder noch vieles andere? Natürlich ist mir klar, dass manchmal Ereignisse eintreten, die alles zuschütten. Und dann kämpft man so ums Überleben. Aber es geht grundsätzlich. Was bestimmt deinen Alltag? Warum ist das so wichtig? Das Wort Gottes ist wichtig für den Wachstum im Glauben an Jesus Christus. Der Hebräerbrief sagt, das alles macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, die wir gehört haben, weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen, am Ziel vorbeizugleiten. Nur die Bibel kann uns auf Kurs behalten. Warum ist das so wichtig? Ich bin überzeugt, dass in schwierigeren Zeiten nur die Christen überleben werden in Zukunft, die ihre Wurzeln tief, ganz tief im Wort Gottes drin haben. Die Zeiten werden enger für uns Christen. Wenn ich an die Bilder denke vom Marsch fürs Leben, wenn plötzlich Krankheiten, Arbeitslosigkeit oder weiß nicht was für ein Schicksalsschlag kommt, in Familie, im Beruf, in der Umgebung, wenn das antichristliche Denken in unserer Gesellschaft immer mehr überhand nimmt im Land, die Glaubens- und Gewissensfreiheit immer mehr beschnitten wird und wenn in Zukunft der Glaube an Jesus Christus an den Pranger gestellt wird, manchmal bis zum Äußersten. Und wir haben es beim Marsch fürs Leben erlebt, wie unser Denken ganz schnell in die Faschistenecke gestellt wird. Mittelalter, das geht ja noch. Die Zeiten werden enger. Der junge Timotheus befindet sich genau in einer solchen Lage. Darum ruft Paulus seinem treuen jungen Nachfolger einiges in Erinnerung. Zweiten Brief an ihn. Das möchte ich mit euch heute durchgehen. Du aber sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Vielen von uns ist eine andere Übersetzung, Luther oder Elberfelder, geläufiger. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Eine kleine Klammer. Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief von Paulus, den er aus dem Gefängnis geschrieben hat. Er war in Rom und das geschah 67, 68. Wenige Zeit später stirbt Paulus. Es sind sozusagen die letzten überlieferten Worte von Paulus. Man könnte sagen, sein letzter Wille für den jungen Timotheus, seinen Ziehsohn, mit dem er vieles in seinem Leben geteilt hat. Aber nicht nur das letzte Worte, sondern er zeigt ihm eine Überlebensstrategie, wenn die aktuellen Zeiten dunkel, schwierig werden, wie er sie in Rom erlebt hat. Unter Nero, der auch im Jahre 68 gestorben ist, gab es eine erste grausame Christenverfolgung mit vielen, vielen Märtyrern und Paulus mittendrin. Könnte man sagen, ja gut, das war damals in Rom. Aber Paulus setzt diesen zweiten Timotheusbrief in einen viel größeren Rahmen. Nicht nur für Timotheus und seine Umwelt, sondern der Heilige Geist zeigt ihm, dass es in den letzten Tagen, das ist heute für uns, genauso zugehen wird. Viele Christen erleben das schon heute, jetzt. Sie werden verfolgt und leiden um ihres Glaubens willen. So beginnt dieses Kapitel. Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Da sind wir drin. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass und alles, auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Hat auch der Paulus die heutige Zeitung gelesen in den letzten 14 Tagen? Das ist eben der Heilige Geist. Und dann gibt er ihnen den Rat: Von solchen Menschen halte dich fern. Und er sagt auch gerade, was weiter geschehen wird, aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Da stecken wir mittendrin, da gibt es nichts hinzuzufügen. Die Medien berichten jeden Tag über solche Vorkommnisse, Vorfälle, bis hinein in die Chefetagen in Wirtschaft und Politik. Aber wir sind doch Christen. Geht uns doch nichts an. Einer hat das etwas anders gesehen. Der Gründer der Heilsarmee, William Booth, hat am Ende des 19. Jahrhunderts Folgendes gesagt: Ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind: Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, Umkehr, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott, und ein Himmel ohne Hölle. Ich ergänze, das 21. Jahrhundert ist nicht besser geworden. Wir sind mitten im Abfall von Gott und seinem Wort. Und als Christen müssen wir alles daran setzen, dass das nicht auch geschieht in unserer Gemeinde. Das Wort Gottes muss in der Mitte bleiben. In einem zweiten Teil beschreibt Paulus das Leben, sein Leben als Christ, auch in den Verfolgungen. Und da ist es ganz interessant. Es fängt wieder an: Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Ganz ehrlich. Könntest du das auch zu jemandem sagen? Und hast dich auch dadurch nicht abhalten lassen, dass ich Verfolgung und Leiden zu ertragen habe. Timotheus hätte ja können sagen, ja nein, so ein Christenleben will ich dann schon nicht. Also wenn es dann so rauskommt, wie bei dir, Paulus, nein. Er hat sich nicht abhalten lassen. Du weißt ja, was ich in Antiochia, Ikonion und Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat mich der Herr gerettet. Und dann, diesen Vers habe ich gar nicht so gerne. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Böse und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Das ist die Ausgangslage. Timotheus, du bist mir gefolgt. Du hast dich von nichts abbringen lassen. Obwohl du mein Leben gekannt hast, was auch auf dich warten könnte. Du hast nicht gesagt, der Preis ist mir zu hoch. Was bist du, was bin ich bereit zu zahlen für meinen Glauben, wenn ich das mal so ausdrücken will. Und jetzt gibt er ihm einige Ratschläge. Der erste ist, das Wort Gottes, die Bibel, ist ein Ganzes. Denn alles, was in der Schrift steht, oder Vers 16, alle Schrift. Alle Schrift heißt heute das ganze Alte und das ganze Neue Testament. Damals waren erst Teile des Neuen Testamentes bekannt. Paulus kannte seine Briefe. Wahrscheinlich auch das Evangelium Lukas und die Apostelgeschichte. Denn Lukas war ja bei ihm in Rom. Er ist allein dort gewesen. Möglicherweise kannte er auch das Evangelium Markus. Und ganz generell, wenn im Neuen Testament von die Schrift oder die Schriften die Rede ist, dann ist immer zunächst das Alte Testament gemeint. Das ganze Alte Testament hat ein Thema, einen Hinweis auf den kommenden Erretter Jesus Christus. Circa 300 direkte Stellen, wo es um den verheißenen Messias geht und ein Mehrfaches an Anspielungen und Hinweisen an Zitaten aus dem Alten Testament stehen im Neuen Testament. Ohne das Alte Testament würde der Glaube im luftleeren Raum stehen. Es gäbe keine Basis. Die Basis beginnt mit der Schöpfung, geht über den Sündenfall und der ganzen weiteren Menschheitsgeschichte bis zum Kommen von Jesus Christus. Jemand hat es so gesagt, im Alten Testament wird der Messias verheißen, im Neuen Testament ist die Verheißung in Christus, Jesus Christus, erfüllt. Oder Augustinus hat das so gesagt, das Neue Testament ist im Alten verhüllt, das Alte Testament ist im Neuen enthüllt. Das heißt, alles zusammengenommen, kein Teil ist wertvoller als der andere. Sie gehören zusammen, von der ersten bis zur letzten Seite. Ich kann Christen nicht verstehen, die sagen, nur das, was Jesus selbst gesagt hat, ist wichtig. Oder andere, die sagen, nur die Briefe des Apostels Paulus sind wichtig, denn die reden zur Gemeinde bei Jesus. Jesus sagt ja nicht viel über die Gemeinde, nur so andeutungsweise. Wieder andere sagen, ich glaube nur, was von außerbiblischen Quellen bestätigt ist. Dabei ist es genau umgekehrt. Nicht die außerbiblischen Quellen, so wertvoll sie auch sind, bestätigen die Bibel, sondern die Bibel bestätigt die Quellen, dass sie richtig sind. Ganz allgemein nimmt man doch das Wort oft nur als Inspirationsquelle und baut darauf ein ganz großes Gedankengebäude auf und vergisst, dass Gott hinter jedem Wort steht. Gottes Wort inspiriert oder nur inspirieren. Jesus hat das Alte Testament mehrfach bestätigt. Und Paulus, und das hat mich verblüfft, nimmt darauf Bezug. Er schreibt, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, Altes Testament. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Das verblüfft mich. Es geht in Erfüllung. Darum sagt Paulus auch zweimal zum Timotheus, im Gegensatz, du aber, du bist meiner Lehre gefolgt. Du aber sollst an der Lehre festhalten, weil du weißt, wer dich unterrichtet hat. Du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut. Mit anderen Worten, vertraue weiterhin dem, was du gelernt hast. Bleib fest darin, es ist die Wahrheit, es ist das Leben. Ich bin auch mal hier in die Sonntagsschule gegangen, bei den Kleinen. Da hat die Mutter von Martin Brütsch mich unterrichtet und andere. Ich bin zu den Größeren gekommen, da hat mich der Vater von Martin Brütsch unterrichtet und andere Brüder. Und ich bin in den biblischen Unterricht gekommen und da hat mich der Großvater von Martin Brütsch unterrichtet. Aber ich bin nicht Brütsch geprägt, sondern Bibel geprägt. Einfach. Aber eine Prägung haben sie hinterlassen. Von Kind auf. So etwas Großartiges, wenn man in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen darf. Ich schließe diesen ersten Teil. Ein Rabbi geht unruhig in seinem Studierzimmer auf und ab. Endlich hebt er seinen Kopf und sagt zu Gott: Mein Gott, mich bedrückt ein riesiges Problem. Ich werde damit nicht fertig. Was ist es, mein Sohn? Antwortet Gott. Ja, sagt der Rabbi, mein Sohn hat zu den Christen gewechselt. Ah, ich kenne dieses Problem auch. Mein Sohn hat das auch getan. Ja, und wie hast du das Problem gelöst? Ganz einfach. Ich habe das Neue Testament geschrieben. Zweite, das Wort Gottes, die Bibel, führt zum Leben. Wir lesen hier, alles, was in der Schrift steht, ist von Gott eingegeben. Oder von Gottes Geist eingegeben. Andere Übersetzungen sagen, von Gott eingegeben. Das sind die beiden Möglichkeiten der Übersetzung. In allen alten Übersetzungen steht von Gott eingegeben. Die gute Nachricht und das NGÜ haben vom Geist Gottes eingegeben. Nur ganz kurz, das Wort heißt Theopneustos und steht nur hier so. Übersetzt heißt das Gott gehaucht. Und weil Pneustos und Pneuma, Geist, den gleichen Wortstamm haben, entsteht der Ausdruck von Gottes Geist eingegeben. Ich bleib mal bei Gott gehaucht. Das bedeutet Leben. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, da bildete der Herr den Menschen aus Staub und Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Gottes Hauch bedeutet Leben. Gottes Wort ist Gottes Hauch an uns. Gottes Atem bedeutet nicht nur biologisch Leben, sondern geistlich Leben. Wenn du Gottes Wort vor dir hast, da sind das nicht mehr als ein paar Buchstaben. Aber wenn das Gottes Hauch ist, dann bedeutet es Leben. Dann bedeuten die Wörter, die Sätze Leben. Letztlicher Anspruch Gottes und das Angebot Gottes für dich und für mich. Die Bibel bedeutet immer Leben. Vom Geist Gottes gegeben oder von Gott eingegeben. Leben. Wahres Leben findest du nur in der Bibel. Zu den Juden hat Jesus Christus dasselbe gesagt. Ihr forscht in den Schriften, Altes Testament, denn ihr meint, Halleluja, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Das Wort Gottes weist auf Jesus hin. In Jesus ist das Leben. Wenn du zu ihm kommst, wenn du eingestehst, dass du bisher ohne ihn und gegen seine Gebote gelebt hast, ihm deine Lebensschuld im Gebet aufrichtig bekennst, dann vergibt er dir und schenkt dir ein neues, ewiges Leben. Es gibt keinen anderen Weg als nur über Jesus, der das Leben ist. Und das weiß ich nur, warum? Weil es da drin verkündigt ist. Es ist das Lebensbuch des Menschen. Ich möchte diesen Punkt abschließen mit einer weiteren Situation, uns Lehrern wohl bekannt. Ein Kollege von mir, ich kenne ihn persönlich nicht, schreibt hin und wieder in unserem Andachtsbuch. Und da hat er Folgendes geschrieben. Ich kündige meinen Schülern an, für den Englischtest am Freitag benötigt ihr einen funktionsfähigen Füller oder Kugelschreiber und ein Englisch-Wörterbuch. Der Satz ist noch nicht zu Ende gesprochen, da schnellen schon ein halbes Dutzend Hände in die Höhe. Wieso kein Englisch-Deutsch-Wörterbuch? Darf ich auch mit einem Filzer schreiben? Könnten wir die Arbeit nicht auf den nächsten Mendung verschieben? Dürfen wir statt des Wörterbuchs Handy benutzen? Ich bin am Freitag beim Arzt. Was genau müssen wir am Freitag mitnehmen, Schule? Wann ist Pause? Gleicht das nicht manchmal der Art und Weise, wie wir ans Wort Gottes herangehen, ein Haufen anderes einfach nicht wahrhaben wollen, dass Gott im Alltag durch sein Wort zu uns sprechen will? Fang wieder an zu lesen im Wort Gottes. Nicht viel, aber regelmäßig. Und ich garantiere dir, es bewirkt Leben und bleibt Leben. Das Nächste. Das Wort Gottes, die Bibel, ist absolut zuverlässig und bewährt. Wir kennen diesen Satz. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift oder nützlich zur Lehre. Und was ist das Ziel? Mit Hilfe der Schrift sind wir allen Anforderungen gewachsen. Auch wenn die Wellen über dem Kopf zusammenschlagen, Gott sagt, und ich bin mitten mit dir da drin, dass der Mensch vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Es geht jetzt um das Leben als Christ, das beginnt, wenn ich mein Leben Jesus Christus anvertraut habe. Das Lesen des Wortes Gottes bringt dir im Alltag großen Nutzen für alle Lebenslagen. Es ist Wahrheit. Wir werden gelehrt, es deckt Schuld auf, Es weist uns den Weg, es erzieht uns. Es geht nicht ohne das Wort Gottes. Und das Ziel ist, den Anforderungen gewachsen zu sein. Aus dem Wort Gottes, aus dem Leben von Gott, aus dem Leben von Jesus Christus, dass er in mir lebt. Zu jedem Werk völlig zugerüstet. Die Arbeit im Reich Gottes geht nicht ohne das Wort Gottes. Ich persönlich stelle einen zunehmenden Pragmatismus fest. Der Mensch will und Gott soll. Aber es ist umgekehrt. Gott will und der Mensch soll. Wie oft habe ich schon gehört, das Wort Gottes muss kulturrelevant sein. Es muss der Zeit angepasst werden. Wir sind ja in einem ständigen Wandel unterworfen und meinen dann, das Wort Gottes müsse es auch. Aber das Wort Gottes ändert sich nicht. Gott tut es auch nicht. Das Wort Gottes ist und bleibt absolut zuverlässig, ist bewährt, setzt die Maßstäbe auch im gesellschaftlichen Bereich. Es redet in die Kultur hinein, es redet in den Zeitgeist hinein, aber passt sich nie an. Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, oh, schon 150 Jahre her, wer sich mit dem Zeitgeist vermählt oder heiratet, wird bald Witwer sein. Das Wort Gottes ist absolut zuverlässig. Es hat alle Kulturen, alle Zeitgeister bis heute überlebt. Das Wort Gottes hat Recht behalten und es wird Recht behalten. Glaube es, lies es. Wir haben früher ein Lied gesungen, ich bin bald fertig, ich gehe nur schnell durch. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt, deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dieses Wunder tun. Gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles, es verdorrt ohne dein Wort. Erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Was mich aus dem Strudel reißt, Herr, ist dein Geist. Ist die Weiche falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine Kraft. Jürg Swoboda und Theo Lehmann, 1966. Mitten in der Verfolgung in Ostdeutschland haben sie dieses Lied geschrieben. Ich komme zum Letzten. Das Wort Gottes, die Bibel, genügt. Zurück zu meinen Träumen. Eine Utopie? Oder ist das schon an anderen Orten Realität gewesen? An einem Büchertisch, jetzt mache ich es theoretisch. Wir sind in einer Missionsveranstaltung und meine Frau ist dort an den Büchertisch gegangen. Und ein älterer Mann hat sie ermutigt, das Buch Keine Kompromisse von David Platt zu kaufen. Das ist dieser junge Mann, Jahrgang 79. Mit 32 Jahren hat er das Buch geschrieben, auf Englisch The Radicals. Die New York Times hat von ihm gesagt, das ist ein Bestseller. 2017 ist es übersetzt worden. Dieser David Platt war Pastor in einer Gemeinde mit 4000 Gottesdienstbesuchern und hat nebendran Untergrundleiter von Untergrundkirchen besucht. Er hat Untergrundkirchen gestärkt durch seinen Dienst im Geheimen. Und er schreibt Folgendes. Ich lese euch da einiges vor. mit der Kapuze über dem Kopf? Zwängst du dich aus dem Auto? Das Gesicht immer nach unten. Du gehst los, wobei die Füße des Mannes vor dir nicht, du die Füße des Mannes vor dir nicht aus den Augen lässt, während er dich mit einer kleinen Taschenlampe einen langen und gewundenen Pfad hinunterführt. Je weiter du kommst, desto mehr Schritte hörst du um dich herum. Da biegst du schließlich um eine Ecke und trittst in einen kleinen Raum. Obwohl er klein ist, haben sich 60 Gläubige hineingequetscht. Vom süßen kleinen Mädchen bis zu 70-jährigen Männern sind alle Altersgruppen vertreten. Sie sitzen entweder auf dem Boden oder auf kleinen Hockern, Schulter an Schulter, eng zusammen mit ihren Bibeln auf dem Schoß. An der niedrigen Decke baumelt eine Glühlampe als einzige Lichtquelle. Keine Verstärkeranlage, kein Musikteam, keine Gitarre, kein Unterhaltungsprogramm, keine gepolsterten Stühle, weder Heizung noch Klimaanlage, nur Gottes Volk mit Gottes Wort. So seltsam es klingt, es ist genug. Aber ist dieses Wort auch genug für uns? Das ist die Frage, die mich oft verfolgt, wenn ich in meiner Gemeinde als Pastor von Tausenden von Leuten stehe. Was wäre, wenn wir die schöne Musik und die gepolsterten Stühle wegnehmen? Wenn es keine Leinwände und keine Deko mehr gäbe? Wenn die Klimaanlage aus wäre und es auch andere Annehmlichkeiten nicht mehr gäbe? Wäre sein Wort immer noch genug, damit seine Leute zusammenkämen? In unserer Gemeinde entschlossen wir uns, der Antwort auf diese Frage nachzugehen. Wir ließen alles Unterhaltsame weg und luden die Leute einfach ein, stundenlang Gottes Wort zu studieren. Wir nannten es geheime Gemeinde. Wir legten einen Freitagabend fest, um von 18 Uhr bis Mitternacht zusammenzukommen und 6 Stunden lang nichts anderes zu tun, als das Wort zu studieren und zu beten. Wir unterbrachen das 6-stündige Bibelstudium hin und wieder, um für unsere Geschwister in vielen Teilen der Welt zu beten, die sich nur im Geheimen versammeln können. Und wir beteten für uns selbst, dass wir das Wort so lieben lernen würden wie sie. Wir wussten nicht, wie viele am ersten Abend kommen würden. Aber am Ende hatten sich etwa 1000 Menschen versammelt. Unser Thema war das Alte Testament. Nach unserem ersten Versuch entschieden wir es wieder zu machen. Und wieder. Inzwischen müssen wir mit Reservierungen arbeiten, weil nicht alle Leute, die kommen wollen, auch Platz haben. Hat mich erschlagen. Geht es auch etwas näher als in Amerika? Ich habe die vergangene Woche mit dem Christian Allensbach telefoniert. Ich wollte wissen, ob ich ihn richtig verstanden habe, wo wir uns das letzte Mal begegnet sind. Er hat mir nämlich gesagt, im Gespräch mit den Predigern rundum habe ich gemerkt, überall sind Bibelstunden gestorben. Er hat das schon lange im Herz gehabt, Bibel zu unterrichten. Puritaner, 17., 18. Jahrhundert, haben ihn inspiriert dazu. Und der Martin Lloyd-Jones, der das Redi Woche gemacht hat, er ist 1982 gestorben in England. Und so hat er beschlossen, einen Lehrgottesdienst einzuführen, 2019. Hat die Einladung gedruckt, 200 sind gekommen. Er hat es müssen doppelt durchführen. 2 Drittel aus der Gemeinde, 1 Drittel aus der Umgebung. Das ganze Jahr lang. Troches, Anführungszeichen, Bibelstudium. Er geht dort das apostolische Glaubensbekenntnis durch. Jede 14 Tage zwei Veranstaltungen. Und wie dauert es? 90 Minuten, Begrüßung, Seite drei Lieder, 60 Minuten Predigt mit Unterlagen und Hilfe zum persönlichen Studium und für den Hauskreis. Damit der Hunger nach Gottes Wort gestillt wird. Das Wort Gottes, die Bibel, genügt. Ich werde weiter träumen und beten, dass der Traum irgendwann auf irgendeine Weise, getrieben durch den Heiligen Geist Gottes, Wirklichkeit wird. Amen. Stehen auf. Sind im Moment ruhig und dann immer beten. Dir, Vater im Himmel, dir, unserem Herr Jesus Christus und dem Heiligen Geist, dem dreieinigen Gott, dass du dich durch dein Wort offenbart hast, von der Schöpfung bis zum Kommen von Jesus Christus und vom Tod und Auferstehen von Jesus Christus bis zu seiner Wiederkunft. Alles haben wir in deinem Wort. Wir danken dafür. Und dein Wort ist ein Begleiter im Alltag. Meines Fußes Leuchte für den nächsten Schritt und ein Licht auf meinem Weg, wo in Zukunft weist. Wir danken dir. Und lass uns immer wieder erkennen, dass all das von der ersten bis zur letzten Seite, dass dein Willen ist, dass du das gehaucht hast, ist etwas Zartes, etwas Feines, etwas Auferbauendes. Aber du verschwiegst auch den anderen Teil nicht. Wir danken dir für den Zuspruch aus deinem Wort, Tag für Tag. Und wir danken dir, dass du auch den Anspruch von deinem Wort uns mitteilst. Und wir bekennen, ich bekenne es, so oft haben wir anders zu tun, statt in deinem Wort zu forschen. Du weißt, es geht nicht darum, dass man immer mit der Bibel in der Hand durch die Welt durchlaufen. Aber dass wir Zeit nehmen, um von dir her durch dein Wort geprägt werden für den Alltag. Es gibt Hoffnung, es gibt Zuversicht, es muntert auf, es erzieht, es deckt auch Schuld auf. Danke für dein Wort. Und wir wollen es als einen Schatz in unseren Herzen haben. Lob und Dank, Herr Jesus, für alles. Dass wir dieses Wort noch haben und wir wollen ihm Sorge haben. Uns lesen und beherzigen und auf deinen Wegen gehen. Lob und Dank. Amen.